Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Kim Becker seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Kim hat bis 2008 Sustainability Management an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Leiter des Projekteinkaufs im Bereich Wind Onshore Deutschland für WPD Onshore, einer der größten Planer und Betreiber von Windparks in Europa. Ich freue mich sehr, dich heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Kim.
Ja, vielen Dank.
Wie würdest du einem Laien beschreiben, was deine Firma eigentlich macht?
Ja, wie würde ich das einem Laien beschreiben? Wir planen und projektieren und bauen Windparks in Deutschland. Also unsere Firma selbst weltweit, aber ich selber bin jetzt im deutschen Markt tätig. Und ja, also es ist wirklich von der Pike auf an, ich sag mal, die Flächenfindung, Grundstückseigentümer sprechen, verhandeln, Verträge abschließen, Genehmigungsverfahren vorbereiten, durchführen, ja, bis letztlich nachher dann der Bau startet und die Anlagen in Betrieb genommen werden. Und das Schöne bei uns ist tatsächlich, dass wir auch nicht nur ein Planer sind, sondern wir sind auch ein großer Betreiber von Windparks, einer der führenden in Deutschland. Und das macht es halt so besonders, dass man das Produkt sozusagen nachher auch sieht, auch sehr lange sieht. Das ist ja sehr prägnant auch in der Landschaft. Und ja, das ist das Tolle an der Windkraft.
Da würde mich interessieren, ab wann gilt eigentlich das als ein Windpark? Also ist das direkt quasi von Anfang an oder ab einer bestimmten Größe?
Ja, das ist schon fast eine juristische Frage. Ja, da gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten, aber wir definieren tatsächlich, wenn wir über ein Projekt sprechen, dann ist für uns schon eine Anlage, eigentlich ist es dann eine Windkraftanlage, aber wir definieren das als Windpark, als Windparkprojekt. Und ja, wir bauen also wirklich von Einzelanlagen bis hin zu ja, Multi-Anlagen-Projekten. Wir bauen gerade zum Beispiel in Chile ein Projekt mit über 300 MW. Das sind fast 100 Anlagen. Also auch solche Projekte sind da in der Umsetzung.
Wow, das klingt wirklich groß. Und was ist so der Durchschnitt? Wie viele Windkraftanlagen habt ihr normalerweise in so einem Windpark?
Ja, ich sag mal, im deutschen Markt, Deutschland ist ja sehr dicht besiedelt und die großen Flächen, die sind auch weitestgehend schon bebaut. Also ich würde mal behaupten, die Durchschnittswindparkgröße aktuell, die so beplant wird, ist so zwischen 3 bis 5 Anlagen.
Okay, verstehe. Da habe ich auch wieder was dazugelernt. Als nächstes würde mich sehr interessieren, wie sieht denn so eine Arbeitswoche von dir aus als Leiter des Projekteinkaufs?
Ja, wir starten montags tatsächlich immer mit einer, ja, mit einer Projektbesprechung, mit einer Teambesprechung. Ich selber sitze ja in Schleswig im hohen Norden und unsere, ja, Hauptniederlassung ist eigentlich Bremen. Dort sitzt sozusagen auch der größere Teil des Teams mit meinem Kollegen, mit dem ich mir zusammen die Abteilung teile. Und ja, montags um 10 ist immer Besprechung, wie ist die letzte Woche gelaufen, was haben wir so für Pläne und für Planung für die kommende Woche. Und ja, und dann beginnt es so wie, ja, jede Woche ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr wenig feste Termine. Natürlich arbeiten wir auf den Projekten, aber es kommen halt auch viele unvorhergesehene Dinge dazwischen, ich sag mal, ein Eigentümer, der nachverhandeln möchte oder ein Problem oder eine Aufgabenstellung, so nenne ich das lieber, in einem Projekt, was zu lösen ist. Und insofern ist es spannend, ja, manchmal auch frustrierend, aber meistens doch spannend, dass jede Woche komplett unterschiedlich aussieht. Also nicht mal ein Tag gleich dem anderen und das macht es so besonders in der Windkraft.
Und was sind so für dich die größten Herausforderungen in deinem Beruf?
Was sind die größten Herausforderungen? Ja, natürlich der Wettbewerb per se an sich. Also es gibt immer weniger geeignete Windeignungsflächen. Es gibt aber immer mehr Wettbewerber, gerade die großen Energieversorger, die sich dort auch wandeln und die Erneuerbaren eben nicht mehr als Randnotiz wahrnehmen, sondern eben für sich auch als Geschäftsmodell sehen und dort auch mit uns zusammen um die Projektflächen buhlen. Und ein großes Thema ist der Naturschutz, gerade die AWFauna-Themen. Und das im Einklang zu bringen, ist ich würde mal behaupten, mit die größte Aufgabe, die wir haben. Zudem ist natürlich auch nicht jedes Windparkprojekt auch umstritten. Es gibt halt auch in dem einen oder anderen Gebiet auch Widerstand. Ein Windkraft oder ein Windrad ist über eine große Distanz sichtbar. Es ist zu hören und das missfällt dem einen oder anderen. Ja, das sind so die größten Aufgaben.
Da würde mich interessieren, wie geht ihr mit solcher Kritik um? Was sagt ihr Menschen, die eben sagen, das möchten wir nicht hier in unserem Standort?
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also manche haben per se einfach noch keine Berührungspunkte mit Windkraft gehabt und bekommen sozusagen sehr einseitig vorgeprägtes Material geliefert. Und das ist zum Beispiel das Thema Infraschall, das, was eine Windkraftanlage an nicht hörbaren Tönen aussendet und was der Infraschall mit dem Menschen macht. Das ist allerdings schon vielfältige Untersuchungen, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch aus dem Ausland, die belegen, dass Infraschall zumindest keine messbare Wirkung auf den menschlichen Organismus hat. Und ja, wir entgegnen ihnen natürlich, dass Windkraft als wichtigster Energieträger der Erneuerbaren einfach notwendig ist, um dieses Jahrhundertprojekt Umbau der Energieversorgung hin von den konventionellen Energieträgern zu den Erneuerbaren einfach unabdingbar ist. Und es gibt eben auch keinen Schutz oder keine Garantie für unverbaubare Landschaften oder Horizonte. Es kommt ja häufig dieses Argument, dass gesagt wird, Mensch, früher habe ich sozusagen einfach in die Weite geguckt, jetzt muss ich mir diese hässlichen Windräder angucken und über Geschmäcker lässt sich bekanntlich auch streiten. Steht ja auch jedem frei zu sagen, ich mache das leiden oder ich mag das nicht leiden, aber letztlich ist es so, dass wir sagen, also lieber ein gestörtes Landschaftsbild als ein zerstörtes Landschaftsbild.
Ja, das ist sehr verständlich. Nun habe ich ja etwas gehört darüber, was es eben auch als Pro und Contra geben kann, gerade für Standorte. Nun würde mich als nächstes interessieren, so für dich persönlich, was war denn für dich das spannendste Projekt, das du bisher mitbegleitet hast?
Das spannendste Projekt war in der Tat ein Projekt, was von einem Marktbegleiter kam, der damals auch bundesweit in den Schlagzeilen war durch seine Insolvenz, also eine große Genossenschaft, die auch die Wurzeln Schleswig-Holstein hat. Und dieses Projekt war schon sehr weit. Es wurden schon die ersten Baumaßnahmen durchgeführt, Wegebau, Fundamente wurden vorbereitet, 15 Anlagen. Ein wirklich auch großes Projekt, ein Projekt in dem Bereich knapp unter 100 Millionen Projektvolumina. Das war tatsächlich das Spannendste, also so ein Projekt aus der Insolvenz heraus mit ganz vielen verschiedenen Akteuren herauszukaufen und das dann eben in eine kurzfristige Umsetzung zu bringen. Das war tatsächlich mein spannendstes und auch nicht größtes Projekt, aber schon das spannendste Projekt, ja.
Und das hat dann alles erfolgreich geklappt?
Ach so, genau, ja, das hat tatsächlich alles erfolgreich geklappt, das mit den üblichen Problemchen, die es immer mal wieder gibt bei Windkraftprojekten, aber alles in allem war das nachher eine ganz tolle Teamleistung, da waren ganz viele Abteilungen auch beteiligt und wir haben es dann zu Ende gebaut, auch in Eigenbestand überführt und das ist ein tolles Projekt geworden.
Das freut mich, da gratuliere ich auf jeden Fall.
Danke.
Da würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hattest mir ja vorab erzählt gehabt, dass deine Firma gerade auch an einem großen Projekt beteiligt ist, nämlich der Überseeinsel. Das klang richtig spannend. Willst du unseren Zuhörern da noch ein bisschen was davon erzählen?
Gerne. WPD selbst ist da ja nicht aktiv, sondern unsere beiden Firmeninhaber und auch Gründer. Ja, die sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Projekt gekommen. Wir haben vor, ich glaube 2015 haben wir zwei neue Firmengebäude bekommen. Ist in Bremen sozusagen in der Überseestadt, in einem Bereich vom damaligen Kelloggs-Gelände gewesen. Und ja, unsere Firmengründer sind Anwälte, die haben dann damals im Rahmen der Kaufverhandlung gesagt, Mensch, ach, wie sieht's denn aus? Können wir nicht gleich noch ein Vorkaufsrecht sozusagen für eure restliche Fläche irgendwie noch mit in die Verträge reinschreiben? Und dann hat Kelloggs gesagt, ja, wir sind halt seit Jahrzehnten hier am Produzieren, macht doch, aber das wird wohl nie zum Tragen kommen. Und rums, wenige Jahre später hat Kelloggs dann für sich entschieden, den Produktionsstandort in Bremen aufzugeben. Ja, und dann haben sich unsere beiden Firmeninhaber, Dr. Meyer und Dr. Blank, überlegt, Mensch, was machen wir denn da? 15 Hektar sind es, glaube ich, Weserlage, komplett Brachfläche oder Industriefläche. Wollen wir da selber aktiv werden oder suchen wir uns einen Partner? Und haben für sich dann entschieden, wir entwickeln das selber. Projekt heißt Überseeinsel Und ja, es wird dort ein komplett neuer Stadtteil entwickelt mit, ich meine, bis zu 1500 Wohneinheiten. Bremen stellt selbst noch 2 Schulen bei und dieses Projekt wird komplett von der Pike auf neu gedacht. Es ist wahrscheinlich einzigartig in Deutschland, auch aufgrund der Größenstruktur. Und es gibt dort eigene neue Ansätze zum Thema Mobilität. Der Bereich soll komplett autofrei bleiben und trotzdem sollen die zukünftigen Bewohner dort natürlich auch mobil bleiben. Die Energieversorgung soll auf Erneuerbare dort ausgerichtet sein. Es geht darum, bestehende Gebäude, alte Gebäude, nicht einfach nur wegzureißen und durch neue zu ersetzen, sondern wie kann man sozusagen alte, gute Bausubstanz entsprechend so einsetzen, dass man sie weiter nutzen kann und nicht die damals aufgewendete Energie jetzt einfach durch Abriss verschwinden zu lassen. Und es ist ein hochspannendes Projekt, wirklich.
Das klingt doch richtig spannend. Das heißt also, ihr setzt zum einen eben darauf, dass Mobilität dort verringert wird und gleichzeitig, wie sieht es so mit erneuerbaren Energien aus? Habt ihr da auch schon etwas geplant?
Ja, also mein Kenntnisstand ist der, dass das Gebiet komplett mit erneuerbaren Energien auch gespeist werden soll. Also das Gebiet bekommt eine eigene Energieversorgung. Es wird autark geplant und 100% erneuerbar.
Das klingt richtig gut. Wir werden auf jeden Fall auch einmal die Webseite dazu verlinken in den Shownotes. Ich habe mir da schon mal einen Einblick verschafft und finde das Projekt richtig spannend und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei.
Ja, danke.
Dann würde ich gerne als nächstes darauf zu sprechen kommen. Jetzt habe ich ja schon gehört, was dich da so interessiert hat an diesem Projekt. Dann würde ich gerne wissen, so im Allgemeinen, was begeistert dich denn am meisten an deinem Job?
Was begeistert mich am meisten an meinem Job? Es ist in der Tat so, ich glaube, ich hatte das eingangs schon erwähnt, also das Schöne an der Windkraft, wie gesagt, es gibt bei den Kritikern, die würden sagen, oh Gott, das ist doch nicht schön, ich muss immer auf das Windrad gucken, aber ich sag mal, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Telekommunikation und da ging es um Telefonminuten, die kann man nicht schmecken, die kann man nicht riechen. So ein Windrad, so ein Windpark, wenn man entsprechend von A bis Z das Projekt begleitet hat, das sieht man mindestens 20 Jahre, da kann ich hinfahren. Es geht mir so häufig, wenn ich irgendwo gerade in den neuen Bundesländern unterwegs bin und ich habe die Kinder mit oder die Familie mit. Ich sage dann, Mensch, guck mal hier, das Projekt, das hat Papa irgendwie mit begleitet. Und Windkraft an sich ist wie komplett die Erneuerbaren halt ein gigantisches Projekt, ein Jahrhundertprojekt. Und da mitwirken zu dürfen, ist ein Privileg und eine tolle Sache.
Das klingt doch sehr gut. Du klingst auch insgesamt sehr begeistert davon. Da würde ich auch gerne darauf zu sprechen kommen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, das würde mich auch interessieren, da würde ich auch gerne mal reinschnuppern. Was müssen denn Berufseinsteiger bei euch mitbringen, um bei euch anfangen zu können?
Natürlich eine Begeisterungsfähigkeit für dieses Themenfeld, aber auch eine, ich nenne es mal, gewisse Leidensfähigkeit und eine hohe Frustrations- und Toleranzgrenze. Das hängt damit zusammen, dass Windparkprojekte so schlecht planbar sind. Natürlich planen wir unsere Projekte, aber jedes Projekt an sich hat besondere Herausforderungen. Also kein Projekt gleicht dem anderen. Es gibt immer wieder etwas, was man in einem Projekt neu erfährt, gerade in den jetzigen oder in der heutigen Zeit. Also ich sag mal, früher war das noch so zwischen 2002 und 2008, dass Projekte deutlich planbarer waren, die Genehmigungszeiten deutlich kürzer waren und es wenig Widerstand und auch kaum Restriktionen gab. Das ist aber nicht mehr so, sondern Projekte können auch tatsächlich über mehrere Jahre Verfahrensdauern haben, mit sich bringen und eben auch scheitern. Und das meine ich eben mit einer hohen Frustrations- und Toleranzgrenze. Ich muss mich da wirklich auch als Projektierer durchbeißen können und auch mal einen Nackenschlag erfahren und den aushalten können, um dann natürlich an anderer Stelle ein Projekt, was dann durchkommt, auch besonders feiern zu dürfen. Ja.
Ich verstehe, also immer dieses Pro und Contra. Und gibt es bei euch so eine bestimmte Häufung von Studienfächern, die ihr quasi annehmt?
Das Team ist tatsächlich sehr, sehr bunt gemischt, was so die entsprechenden akademischen Ausbildungen angeht. Ich sag mal vom klassischen Betriebswirt bis hin zum Forstwirt. Aber ich sag mal, besondere Häufung würde ich schon sagen, dass Wirtschaftsingenieure bei uns überdurchschnittlich häufig vorkommen.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das interessiert mich und das hält mich jetzt nicht davon ab, dass man da irgendwie sich durchbeißen muss, was würdest du dann sagen, was dieser Job Bewerbern bietet, was andere Jobs ihm nicht bieten würden?
Ja, die WPD selbst bietet Firmenfitness, Firmenfahrräder, also alles, was sozusagen auch die eigene Gesundheit des Mitarbeiters stärkt. Und das Berufsbild des Windparkprojektierers, Windparkentwicklers ist halt sehr, sehr breit gefächert. Man lernt in dem Job nicht aus, muss sich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen. Und ich glaube, gerade dieses sich breiter aufstellen, stetige Lernen, ist halt etwas, was ein oder mich persönlich und auch viele andere bei uns auch im Team motiviert und diesen Job so besonders und toll macht.
Das klingt sehr gut. Da würde mich interessieren, du hast vorhin schon mal angesprochen, du hast schon mal vorher woanders gearbeitet. Wie sah es denn bei dir direkt nach dem Studium aus? Du bist dann erstmal in der Mobiltelefonbranche eingestiegen, so rum. Und dann ging es direkt zu Windkraft für dich oder hattest du noch andere Stationen?
Ja, tatsächlich war es so, und ich habe damals berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre studiert, damals bei der Firma Mobilcom, Service Provider für Mobilfunkdienstleistungen, die ja dann irgendwann auch eigener Netzbetreiber werden wollten. Es war eine hochspannende Phase. Ich hätte auch gedacht, ich bleib da länger. Dann ist eben die Firma in gewisse Schieflage gekommen und ich hatte mich dann entsprechend direkt nach dem Studium dann umgesehen, bin, ja, wie ich eingangs schon sagte, durch Zufall in der Windkraft geblieben und war auch dort am Anfang so ein bisschen noch orientierungslos und auch nicht sicher, ob es denn die Windkraft bleiben sollte. Und da hat mir mein Schwiegervater damals einen guten Rat gegeben und hat gesagt, Mensch, bleib doch erstmal da, guck dir das nochmal an, vielleicht entwickelt es sich ja doch noch in die richtige Richtung. Und das war ein sehr guter Tipp, weil es war tatsächlich so nach einer etwas ruckeligen Anfangszeit, gab es damals dann Veränderungen bei meinem damaligen Arbeitgeber, bei der Windkraft Nord. Und ich bin dann sozusagen vom Projektmitarbeiter nachher zum Vorstandsassistenten aufgestiegen und darüber dann dort auch zum Leiter Projekteinkauf, damals noch bei der WKN. Und das war eine spannende Zeit. Die habe ich noch sehr positiv in Erinnerung, weil sich da halt in kürzester Zeit verschiedenste Dinge ergeben haben und neue Türen sich geöffnet haben. Das war toll.
Das klingt doch gut. Da anschließend würde mich auch direkt einmal interessieren, was war denn so für dich die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn?
Ja, die beste Entscheidung war mein Wechsel zur WPD Ende 2009, Anfang 2010 hin von einem klassischen Projektentwickler, der seine Projekte nach Realisierung oder auch Vorrealisierung an Investoren verkauft, hin zu einem Unternehmen, was einen klaren Fokus auf Eigenbestand hat. Nicht nur hatte, sondern immer noch hat. Die sind auch weiter verfolgt. Ich sag mal, Eigenbestand aufbauen schafft zum einen eine gewisse Unabhängigkeit vom Projektgeschäft selbst durch die laufenden Erträge, die man hat aus den eigenen Windparks. Und natürlich ist ein Projekt, was man selber begleitet hat und dann in Eigenbestand überführt und dann die nächsten 20, 25 Jahre auch weiter im Unternehmen hat, anders von der Wertigkeit her und vom Gefühl her als ein Projekt, von dem man sich gleich wieder trennen muss. Insofern war das einfach eine sehr gute Entscheidung. Ja, und es hat sich danach eben auch beruflich einiges getan. Also die Abteilung ist immer größer geworden. Wir sind heute 16 Mitarbeiter im Projekteinkauf. Die Volumina werden größer. Das war rückblickend die beste Entscheidung, die ich bislang getroffen habe.
Gratuliere ich dir auf jeden Fall nachträglich dafür.
Danke.
Nun habe ich ja einiges gehört über deinen Lebenslauf an sich und was du bisher gemacht hast. Nun würde mich interessieren, erzähl mir doch mal eine Sache, die nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ja. Das ist eine gute Frage. In meinem Lebenslauf steht tatsächlich nicht, dass ich damals während meines berufsbegleitenden Studiums der Betriebswirtschaftslehre noch Taxi gefahren bin. Also wir hatten zwar damals einen Betrieb, der Name ist ja schon gefallen, Mobilcom, die das Studium bezahlt haben, aber ich sag mal, das, was es dann noch als Ausbildungs- oder für die Studenten dazu als Gehalt gab, war eben nicht so auskömmlich, dass es gereicht hat, so dass ich dann noch ein bis zweimal am Wochenende immer neben dem Studium, was ja ohnehin auch schon ziemlich kräfteraubend war, noch Taxi gefahren bin. Und rückblickend kann ich sagen, dass das Taxifahren per se für meinen heutigen Job mir sehr viel gebracht hat. ich habe sogar schon mal verlauten lassen, vielleicht hat es mir auch mehr gebracht als mein damaliges Studium, weil man halt innerhalb von wenigen Sekunden, wenn die Fahrgäste eingestiegen sind, entscheiden musste, wie ist da so drauf? Ja, also was ist das für einer? Ist das einer, der unterhalten werden möchte? Oder ist das einer, der die schweigende Fahrt genießt? Am Ende des Tages entschied das natürlich über die Höhe des Trinkgeldes. Und und es gab eben auch mal eine lustige Anekdote. Ich hatte dann tatsächlich auch das Glück, mal eine Fahrt zu haben von Schleswig nach Hamburg zum Flughafen. Das waren 1,5 Stunden, auch mal einen Prominenten zu fahren. Frank Elzner damals, ich weiß noch genau, wie ich damals die Tür aufgemacht habe, die Beifahrertür vom Taxi, und die Haustür ging auf und plötzlich stand Herr Elzner da in der Tür und ich dachte, Mensch, den kennst du doch von irgendwoher. Ja, den kennst du. Und dann, oh nein. Und war eine ganz sympathische Tour. Er hat auch aus dem Leben erzählt. Wir haben uns wirklich nett unterhalten. Und um es gleich vorwegzunehmen, die Entscheidung, dass wir uns gut unterhalten haben, war auch richtig, weil das Trinkgeld war auch vernünftig.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis.
Ja, absolut.
Jetzt hast du ja quasi indirekt auch schon dein Studium angesprochen, hast ja gemeint, du hast das nebenher gemacht. Nun würde mich ja interessieren, du hast ja vorher quasi BWL berufsbegleitend studiert und dann bist du ja an die Leuphana gekommen und hast eben Sustainability Management studiert. Wie kam es denn damals zu der Entscheidung?
Ja, die Entscheidung, wie kam es dazu? Ich habe mich irgendwie nach dem Studium BWL, damals noch an der Wirtschaftsakademie in Kiel, und dann der Wechsel in die Windkraft, habe ich mich irgendwie, ich sag mal, unvollendet gefühlt. Irgendwie dachte ich, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich hatte dann aber damals schon, naja, wie das so ist, erste Freundin, erste Wohnung, irgendwie auch schon gewisse Verpflichtungen, die dazu geführt haben, dass ich ein anschließendes, zweites, weiterführendes Studium nicht in Vollzeit absolvieren konnte und auch nicht wollte. Ja, ich wollte dann auch tatsächlich im Beruf auch durchstarten und hatte dann bewusst nach einem Studiengang geguckt, berufsbegleitend, und bin ganz schnell bei dem Sustainability Management in Lüneburg stecken geblieben. Und damals ja noch, wir waren damals der zweite Jahrgang. Es war, ich habe mich also mitten sozusagen in dem ersten Jahrgang beworben, Neuland für alle Beteiligten, aber ich war dann auch sehr schnell Feuer und Flamme und kann mich also noch genau dran entsinnen, als damals dann sozusagen die Zusage kam, dass ich dann, da habe ich auch, glaube ich, tatsächlich damals mal eine Flasche Alkoholisches aufgemacht und mich sehr darüber gefreut und bin dann darüber direkt ins Studium gegangen. Ja, genau.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und wie war das denn damals bei dir? Welche Vorlesungen, welche Seminare sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast da tatsächlich, es ist ja lange her, also ich habe ja 2008 aufgehört, 2009 den Titel verliehen bekommen und musste wirklich erst noch mal ein bisschen wühlen. Es ist aber so, manche Bücher sind auch schon aus den Bücherregalen wieder verschwunden und es gibt so einzelne Werke, die dort immer noch verblieben sind und auch immer noch bleiben werden. Und das Seminar, was mir in der Tat noch sehr präsent ist und wo ich damals unheimlich fasziniert war, was mir auch für meinen Job sehr viel gebracht hat, war mit dem Professor Dr. Raymond Sahner Verhandlungstechnik. Ja, das fühlt sich noch so an, als wäre es gestern gewesen. Da habe ich sehr viel von mitgenommen. Das war so für mich das Prägendste. Ja, das war eine tolle Veranstaltung, die da durchgeführt wurde.
Das hilft dir ja auf jeden Fall jetzt auch bei deinen Verhandlungen. Du hast ja gesagt, du musst ja wirklich Biss haben in deinem Beruf.
Absolut. Ich habe das Buch damals, ich habe es nicht nur einmal gelesen, ich habe es mehrmals gelesen und ja, ich fand auch den Professor Sahner also seine Vita einfach sehr spannend, sehr faszinierend und habe das Buch immer noch mit einer persönlichen Widmung bei mir. Das hat einen Ehrenplatz bekommen.
Das klingt richtig gut. Du hast ja gerade auch angesprochen, dass insgesamt dir das Studium auch heute noch hilft. Und würde mich mal im Allgemeinen interessieren, welche Studieninhalte spielen denn heute noch eine große Rolle in deinem Berufsleben?
Genau, Studieninhalte per se oder ich sag mal Wissen, was man damals auswendig gelernt hat oder wusste, wo es stand, das spielt eine untergeordnete Rolle. Leider, möchte ich sagen. Aber was damals sehr geholfen hat und auch ein gewaltiger Unterschied war zu diesem Diplom-Betriebswirt-Studiengang, das ist halt, ja, wie soll ich sagen, das sind diese Falschbeispiele, Real-Case-Szenarien, dieser Realitätsbezug. Dass man wirklich dort nicht einfach nur sehr theoretisch Dinge betrachtet hat, Texte auswendig gelernt hat, sondern jeweils in den Modulen immer an Beispielen aus dem Leben gearbeitet hat. Und das hat gerade so diese, das sind dann eher die Arbeitstechniken, die mich geprägt haben und die ich mitgenommen habe und die heute noch zur Anwendung kommen.
Was waren denn so die größten Anwendungsfelder oder die größten Felder an sich, die ihr im Studium behandelt habt?
Das ist eine gute Frage. Genau, wir hatten damals, wie hieß dann dieses Szenario noch, das war ein Thema, da ging es um Shell und ich glaube, da ging es sogar um Nachhaltigkeitskommunikation, damals noch, als die Ölplattform brannte und wie Shell sozusagen dort mit dem Szenario oder mit dieser Katastrophe umgegangen ist und was das sozusagen für das Unternehmen selbst für Probleme oder was das für Probleme nach sich gezogen hatte, neben natürlich der eigentlichen ökologischen Katastrophe, die da vonstatten gegangen ist. Das war so etwas, was mir tatsächlich heute immer noch präsent geblieben ist. Und ansonsten waren es zum Beispiel das Abschlussmodul damals bei BASF, die Präsenzveranstaltung über 5 Tage und dort sozusagen an den Fallbeispielen, die uns BASF vorgegeben hat. Das ist auch noch etwas, was mir sehr hängen geblieben ist und sehr spannend war.
Das klingt auf jeden Fall auch richtig spannend. Nun haben wir ja einmal über deinen Beruf gesprochen und über dein Studium. Nun würde mich deine Zukunft nochmal interessieren. Wo siehst du dich selber denn in 5 Jahren?
Ja, das mag jetzt total langweilig klingen, aber ich bin mir die Frage auch gestellt, in 5 Jahren. Ich hoffe, dass ich weiterhin in meinem jetzigen Beruf sein kann, dass ich sozusagen mein Aufgabengebiet vielleicht noch etwas erweitere, vielleicht auch um das Thema PV, was wir auch gerade in der WPD begleiten oder wo wir auch rein möchten, Photovoltaik. Aber ansonsten bin ich tatsächlich per se sehr glücklich. Also ich muss nicht in ein größeres Unternehmen oder ich habe auch nicht den Anspruch, irgendwann mal zum DAX-Konzern oder sonst wohin zu wechseln. Ganz im Gegenteil, die mittelständische Struktur, die gefällt mir sehr gut. Und dann wohne ich ja hier im hohen Norden, da wo andere Urlaub machen. Und das ist dann eben auch ein Privileg, von hier oben aus oder hier oben arbeiten zu dürfen und leben zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich in 5 Jahren weiterhin gesund und munter bin wie heute und gerne auch auf dem gleichen Job verweilen darf.
Also ich finde, das klingt danach, dass du einfach happy bist. Also das ist ja das, was man erreichen möchte. Also da freue ich mich auf jeden Fall für dich. Genau, jetzt komme ich noch gerade zu meinen letzten beiden Fragen. Nun würde mich zum einen einmal interessieren, was waren für dich in deinem Leben so die wichtigsten Zutaten auf deinem Weg zu deinem heutigen Job?
Ja, ich tatsächlich ist es so, also ohne, wie heißt das so schön, was hat meine Oma schon gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Fleiß gepaart mit einer Prise Ehrgeiz. Dann ist es in der Tat so, dass ich einen Vorstand gehabt, der mal sagte, Mensch, um im Projekteinkauf oder das, was du machst, so erfolgreich zu sein, wie du es bist, da muss man irgendwie eine Eigenschaft an sich haben, die nicht viele haben. Das ist neben dem generell zuhören können, es zu schaffen, zu einem fremden Dritten gegenüber in kürzester Zeit ein nahezu freundschaftliches Verhältnis aufbauen zu können. Und das fand ich damals, das habe ich mal als Kompliment mitgenommen, auch abgespeichert für mich. Und das scheint etwas zu sein, was in diesem speziellen Beruf, Projekteinkauf, Windkraft, ein Erfolgsfaktor zu sein scheint. Und und sich selber auch mal nicht so wichtig zu nehmen und in Verhandlungen mit einem Gegenüber auch mal Wissen ausschalten zu können. Das mache jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich habe da mal den schönen Spruch zu hören bekommen, Wissen belastet, und habe da erst gar nichts mit anfangen können und habe dann etwas später dann doch sozusagen den Dreh rausbekommen, wenn ich zu viel Wissen habe und ich neige dazu, dieses Wissen auch meinem Gegenüber kundzutun, dann kann es dazu führen, dass in den Verhandlungen dieser Verhandlungspartner sich nicht mehr auf Augenhöhe fühlt, nicht mehr wertgeschätzt fühlt und dann die Verhandlungen nicht zum Erfolg kommen. Also das sind so einige wesentliche Merkmale, die zusammenkommen und vielleicht auch die wichtigsten Zutaten sind in dem heutigen Job, in dem ich mich befinde.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Tipp und dass du auch gut weißt, wie du insgesamt mit Menschen dann umgehst und wie du quasi darauf eingehen kannst, was die Person am anderen Ende gerade eigentlich möchte. Da komme ich auch direkt quasi zu meiner letzten Frage, die auch mit dem Rat zu tun hat, nämlich welchen Rat würdest du deinen Absolventinnen oder Erfahrenen auf den Weg geben bei ihrer Suche nach einem passenden Job? Wie war es denn bei dir? Wann hast du gemerkt, das ist jetzt wirklich der passende Job für mich?
Bei mir kam definitiv auch Glück dazu, dass ich auf die richtige Spur ein Stück weit auch geschoben wurde. So würde ich das mal nennen. Ja, das, ich sage jetzt mal, das Schicksal hat mich irgendwie dahin geschoben. Und ich dadurch eben auch natürlich das Glück hatte, dann in einem Berufs- oder mich in einem Berufsumfeld, in einem Job wiederzufinden, der mir das bietet, was ich selber mir auch wünsche oder wonach ich gesucht habe, so würde ich es mal sagen. Und ohne, dass ich jetzt wirklich, ich bin nicht auf die Suche gegangen und hatte also einen Plan, habe gesagt, also das muss erfüllt sein, das muss erfüllt sein, das muss erfüllt sein, dann bin ich glücklich, sondern zu sagen, erst war der Job und dann kam die Zufriedenheit. Und das ist natürlich so etwas, Glück gehört prinzipiell dazu. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, jeder sollte versuchen, natürlich in sich selber reinzuhorchen und mit sich selbst auch so ehrlich umzugehen, um darüber hinaus herauszufinden, was ihm ihr gefällt. Denn nicht jeder ist automatisch zur Führungskraft geboren und möchte ich Generalist werden oder doch lieber ein Spezialist. Und das sind Fragen, die kann nur jeder mit sich selber ausmachen, um dann daraus hoffentlich sozusagen aus den Antworten heraus für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich jedem mit auf den Weg geben kann. Horcht in euch selber und ich finde, Try and Error ist da auch total legitim. Aber irgendwann hat ja jeder auch den Wunsch, dass er dort ankommt, wo er gerne ankommen möchte.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass das bei dir so gut geklappt hat. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick und für diese Tipps von deiner Seite.
Gerne.
Und insgesamt möchte ich dir jetzt für dieses tolle Gespräch danken und für deine Zeit und wünsche natürlich alles Gute für deine weitere Zukunft.
Ich habe auch zu danken. Es war eine tolle neue Erfahrung und freue mich auch, dass ich sozusagen diese Möglichkeit bekommen habe und ja, wünsche dir auch alles Gute und bis hoffentlich bald mal wieder.
Vielen Dank auf jeden Fall und sehr gerne. Genau, und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und falls ihr Vorschläge habt für weitere Gäste, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.